Suhrkamp Audio.
Für den Sammelband Schicht – Arbeitsreportagen für die Endzeit hat Bernd Caillou dem Volkswagen-Konzern einen Besuch abgestattet. Daraus entstand der Beitrag »Der Wendekreis des Käfers«, den Caillou bei einer Veranstaltung in Berlin im November 2007 gelesen hat. Sie hören einen Ausschnitt.
Nach Passieren des Haupttores, nach der viertelstündigen Autofahrt ins Innere des umzäunten Werkareals, stehen Besucher vor einem weiteren massiv hohen Zaun, dem Schutzzaun für das dahinterliegende Gelände der Forschung und Entwicklung. Die Arbeit an der Zukunft braucht Sicherheit. Der kleine Flachbau vor den fernsteuerbaren Sperrgittern am Eingang heißt demzufolge auch nicht Pförtnerei oder Empfang, sondern Wache. Hier wird der Ausweis überprüft, die Kontaktperson angerufen, Papierkram erledigt, das Handy mit Fotofunktion muss draußen bleiben, okay, versteht sich, alles in Ordnung. Einzig der erste Satz auf einem noch zur Unterschrift vorgelegten Formular ließ mich für Momente stutzen. Ich verpflichte mich, über alle mir zur Kenntnis gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Volkswagen AG strengstes Stillschweigen zu bewahren. Für einen arbeitswillig anreisenden Schriftsteller ist das ein leicht beunruhigender Satz. Obwohl dem geforderten Stillschweigen laut Formular das meiste unterliegt, was hinter dem Zaun geschieht, unterschreibe ich das als Geheimhaltungsverpflichtung, titulierte Papier und bekomme einen roten Passierschein in die Hand, Ziel Organisationseinheit FZ, das Forschungszentrum. Wochenlang hatte ich mich um einen Termin bemüht, hatte Briefe geschrieben, telefoniert, gemailt und alle guten Gründe für ein Gespräch genannt. Wochenlang wartete ich auf eine klare Antwort. Wochen, ja monatelang, lösten nur zwei unentwegt durchs Hirn sausende Buchstaben heftige Gedankenwirbel bei mir aus, wurden zum, oh pardon, Mantra, zur Beschwörungsformel, VW, VW, immer wieder VW, eine zahllose Assoziationen weckende, signifikante deutsche Buchstabenkombination, schon beim Alphabetspauken als zusammengehörig klingender Doppellaut-Diphthong mitgelernt und von Jugend an ins kollektive Bewusstsein eingelagert. Es gab vage Zusagen, vage Absagen. Der Vorstand, hieß es einmal, erteile die nötige Genehmigung nicht. Warum diese Zurückhaltung, wenn ein Schriftsteller mit einem Konzernmanager sprechen will? Schlichte Arroganz eines der mächtigsten Unternehmen oder die verdächtigende Unterstellung einer Schreibtechnik, die Egon Erwin Kisch als Einschleichjournalismus bezeichnete? Eine gewisse Abschottung, der Ansatz einer Volkswagen-Burg-Mentalität, war verständlich in einer Zeit, in der die Medien den Konzern fast täglich mit Negativschlagzeilen bedachten und das Schwarzbuch VW in seine sechste Auflage ging, ein Buch, das gegenüber den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Konzerns nicht das geringste Stillschweigen bewahrt. Das Vergangene interessiere mich nicht, wählte ich nach Wolfsburg, sondern einzig das Thema Arbeit in Zukunft und daraus naheliegenderweise abgeleitet die Beschreibung der Arbeit eines Zukunftsforschers. Wiederum Wochen später erwartete mich tatsächlich ein Mann dieser Profession in seinen Räumen, Wolfgang Müller-Pitralla, Leiter der Abteilung Zukunftsforschung und Trendtransfer. Das mir zugegangene Besuchsprogramm umfasst zwei Seiten. Wir befinden uns hier im Trendlabor, sagt mein Gastgeber zur Begrüßung und damit innerhalb des Werks in einer gewissen Oase. Ein langgestreckter, rechteckiger Raum, mehr als ein Büro, ein Trendlabor eben, und daher schön übersichtlich gestaltet. In der Mitte ein großer Tisch für 12 Personen, jeder Platz mit Bildschirm und Telefonset vernetzt, Bildband gefüllte Regale, am hinteren Ende eine Leinwand. Genau das Ambiente, das sich der Alleindenker unter einem Think Tank vorstellt, weil er Ähnliches schon öfter in Spielfilmen gesehen hat. Dazu passt auch die Sitzecke mit kleiner Bar und finnischen Designersesseln aus Leder in Brüllorange, eine womöglich bewusste Provokation gegen das außerhalb der Oase vorherrschende Konzerngrau. Zur gleichen Zeit, zu der unser Gespräch beginnt, beschäftigen sich 8000 Arbeiter mit der Autoherstellung. Die Hälfte der Wolfsburger Belegschaft von knapp 50.000 arbeitet in der Produktion rund um die Uhr in drei Schichten. Der Trend, dass ihre Zahl sinkt, bleibt stabil. Beschäftigt das Trendlabor jedoch weniger, denn in dieser Abteilung ist Trend, dass immer mehr Leute in ihr arbeiten. Die Klasse der Kreativen, die aus neuen konsumfördernden Dienstleistern besteht, würde ohnehin Gewinner künftiger Ökonomieentwicklung sein, stellt dazu auch ein im Verlag Zukunftsinstitut GmbH erschienener Trendreport 2006 fest und ernennt diesen Befund sogar zum Schlüsseltrend der nächsten Jahrzehnte. Ganz abgesehen von diesen aus der eigenen Mitte kommenden Ermunterungen liegen die Zukunfts- und Trendforscher ohnehin seit längerem selbst im Trend. Aber was machen sie eigentlich genau? Wie könnte ihr Vorherwissen über die tendenzielle Richtung kommender Entwicklungen entstehen? Durch Telepathie, Psychokinese oder fleißiges Hochrechnen? Wir fahren auf der Datenautobahn. Mein Gastgeber, ein Mitvierziger von kräftiger Statur, im Intellektuellen komplett schwarz, das Hemd ohne Schlips, hat gleich ein erstes Schaubild aus dem Beamer gelassen und gesagt, dieses Bild zeigt so ein bisschen unsere Vorgehensweise. Die ziemlich gelackten Fotosequenzen zeigen nichts, was über die in Hochglanz-Lifestyle-Magazinen hinausgeht. Frohes Familienshopping in einer Glitzer-Einkaufspassage, gut gelauntes Familiensitzen mit viel Hightech im Mittelklasseheim, harmonisches Zusammenstehen einer gesangsvereinsgroßen, gemischtrassigen Gruppe aus Kindern und Erwachsenen. Schöne neue Welt, sage ich. Die Fotos sind ja ein bisschen idealisiert. Absolut, erwidert er und kommt sofort zur Sache. Was er dann sagt, hört sich zunächst profan strategie- und produktbezogen an. Hier spricht eher ein Marketingmann als ein Wissenschaftler. In der Trendforschung erklärt er, gehe es darum, zu wissen, wie die Kunden in den nächsten Jahren leben würden, was das Unternehmen ihnen geben möchte, von dem sie aber nicht wüssten, dass sie es bekämen und dann sagten, das sei genau das, was wir haben wollten. Die Kunden wollten verstanden, abgeholt werden in ihren gegenwärtigen Bedürfnissen. Aber wenn wir genau das täten und in 5 Jahren das entsprechende Auto auf den Markt brächten, würden sie sagen, na schön und gut, aber das kenne ich alles schon. Wo ist das Überraschende? Von Hause aus Diplombiologe mit entsprechendem Sinn für Schautafeln hat er seinen Text mit den projizierten PowerPoint-Grafiken abgestimmt. Anhand dieser inszenierten Bildmotive lassen sich alle erdenklichen Aussagen über das kommende Konstruieren, ein probates Hilfsmittel, um die Problematik eines Vorauswissens über Zukünftiges zumindest optisch für den Moment ein wenig zu entschärfen. So betrachtet entspräche die Leinwand davon nichts anderem als der guten alten Kristallkugel, in der jeder das sehen kann, was er dort sehen möchte. Wir versuchen, Themen zu finden, die Kunden und Menschen bewegen, erklärt er weiter. Und entscheidend sei, dass diese Themen bildhaft festgehalten würden. Beispielsweise die neue Art zu wohnen. Wie kaufen wir ein heute schon? In welchem Kontext stehen die Sachen? Das Thema Unsicherheit gegenüber der Zukunft. Dann dieses Sehnen nach Schutz und Geborgenheit. Dann das Bedürfnis, sich auch emotional zu öffnen. Und vor allen Dingen nach wie vor noch das Gefühl, etwas besitzen zu wollen. Dann die unkonventionelle Familie, die es mittlerweile auch gibt. Da entstehen ganz neue Gemeinschaften, Communities, weit außerhalb des traditionellen Kontexts. Technologien, die sehr menschfokussiert sind. Das Thema Entertainment, Home Entertainment, hat es ja in den 50er Jahren auch schon gegeben. Tati beispielsweise, Jacques, mit dem Film, ach wie, Tati, sagen sie. Ja, Tati, Jacques, was ist denn davon eigentlich geblieben, von diesen Visionen? Wo werden sie zu Szenarien, die wir für die Zukunft sehen? Wo sind Faktoren, die sich verändert haben? Wie können wir uns aus heutiger Technologie ein Weltbild machen im Sinne von Trends und Einflussgrößen? Schöne Bilder, gute Vorsätze. Der Vortrag ist bestens vorbereitet. Durch das abschottende Sprachspiel schon der ersten Äußerungen wurde eine Oberfläche hergestellt, die keiner so leicht zu durchdringen vermag. Dagegen erweisen sich meine Vorbereitungen als nur bedingt richtig. Was habe ich nicht alles nachgelesen, von Jeremy Rifkins Ende der Arbeit, von Platon bis Virilio kreuz und quer, bis zu den 15 Jahre alten Szenarien der Zukunft des wunderbaren Mathematikers John L. Casti und vieles mehr. Diverse Orakel nochmal vorgenommen, Seher wie den blinden Teiresias, den schicksalsblinden Ödipus, die Auguren, Priester und Vorhersager der Antike mit ihren kuriosen Geschichten und Techniken, womöglich alle Einflussgrößen für heutige Zukunftsforscher. Vorchristliche Urvölker glaubten, aus der Leber toter Opfertiere das unentrinnbar aufziehende Schicksal zu erkennen. Leberlaser gibt es bis heute, wenn auch mit verbessertem Instrumentarium. Die ebenso ernsthaft ausgeübte Technik der Gelomantie, bei der Vorhersagen dadurch zustande kamen, dass das hysterische Lachen bekannter Weissager in sinnvolle Begriffe übersetzt wurde, eine Methode, die bei manchen Konferenzen politischer oder sonstiger Gremien ebenfalls noch heute angewendet werden könnte. Kaum jemand dagegen praktiziert noch das altgriechische Verfahren der Daphnomantie, mit der offene Fragen von größter Bedeutung geklärt wurden, indem man Lorbeerblätter ins Feuer warf. Je lauter sie knisterten, desto besser waren die Vorzeichen, je tiefer die Stille, desto schlechter. Der Staatsmann Cicero, ein ausgewiesener Kenner antiker Spökenkiekerei, behauptete sogar, die römische Regierungsform beruhe einzig auf zwei Dingen, dem Ritual und der Vorhersage der meist glorios dargestellten Zukunft. Als früher Aufklärer schrieb er eine erste Abhandlung über das Für und Wider der Zukunftsvorhersage, um schließlich zur Schlussfolgerung zu kommen, dass ihre Nachteile weit größer seien als ihre Vorzüge. Wir machen hier keine Prognosen, erklärt Wolfgang Müller-Petralla. Keine Prognosen, keine Vorhersagen aus dem Trendlabor? Bei meiner Vorbereitung war es ja gerade um die Frage der Vorhersehbarkeit gegangen, um dieses immerwährende Bedürfnis der Menschen, die Zukunft kennen zu wollen. Wer das auch nur annähernd zu befriedigen wusste, machte aus seinen Prophezeiungen zu allen Zeiten ein Business, vom unsterblichen Sterndeuter bis zum selbstberufenen Trendforscher im späten 20. Jahrhundert. Was die so alles von sich gaben, zeigt bei genauerer Betrachtung unschärfe Relationen, von denen Heisenberg nur träumen konnte.
Suhrkamp Audio.
Der Sammelband Schicht, Arbeitsreportagen für die Endzeit, ist in der Edition Suhrkamp erschienen. Das Buch hat 420 Seiten und kostet 12 €.